Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem ersten Podcast aus dem Zentrum 60 Plus des Bezirks 8. Unser Zentrum wird von der Stadt Essen gefördert und befindet sich in der Trägerschaft des Caritasverbands für die Stadt Essen e.V. Es steht allen Menschen ab dem 60. Lebensjahr, die Unterstützung wünschen oder sich engagieren möchten, offen, völlig unabhängig von der religiösen Zugehörigkeit oder der Herkunft. Mein Name ist Ulrike Peine. Ich bin die Leiterin des Zentrums 60 Plus. Die anhaltende Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Unser Leben erfährt gerade viele Einschränkungen und unsere Tagesabläufe haben sich sehr verändert. Unsere Aktivitäten richten sich jetzt zwangsweise nach innen, beschränken sich größtenteils auf die eigenen vier Wände. Immer wieder hören wir, wie sehr die Einschränkungen viele Menschen belasten. Gerade die Generation 60 plus gilt als Risikogruppe Nummer 1 und sollte möglichst wenig mit anderen Personen in Berührung kommen, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. Vor einiger Zeit haben wir im Bezirk 8 eine Umfrage zur aktuellen Lebenssituation, aber auch zu den Wünschen der Generation 60 plus gestartet. So konnten wir feststellen, dass eine Vielzahl der Befragten in einer Partnerschaft lebt. Das klingt ja erstmal gut, denn zu zweit ist man bekanntlich weniger alleine. Sicher gibt es Paare in der Generation 60 plus, die auch die Corona-Krise fabelhaft gemeinsam meistern. Vielleicht ist das Thema Paarbeziehung aber auch schon länger in Schieflage und erhält nun zusätzlichen Zündstoff. Durch Wegfall von Außenkontakten und Aktivitäten kann man sich auch wie zwei Tiger in einem zu engen Käfig fühlen. Es fehlt der Input von außen, an Zeit, die man alleine verbringen kann, an Freiräumen. Grund genug, uns heute mit der Problematik zu beschäftigen. Wenn es zu Hause nicht gut läuft, Paarbeziehung in der Krise bzw. in der Corona-Krise. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, Frau Detlef Schröder von der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der CSE. Hallo Frau Detlef Schröder, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, danke für die Einladung.
Bitte stellen Sie sich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Mein Name ist Wiebke Detlef Schröder. Ich bin Mitarbeiterin in der Ehefamilienlebensberatung der Caritas, des SKFs, kurz der CSE in Essen. Ich bin dort als Paarlebens- und Familienberaterin tätig und im Grundberuf Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin.
Was genau sind die Aufgaben Ihrer Beratungsstelle?
Ja, das Beratungsangebot richtet sich an Einzelpersonen, junge Erwachsene, Paare und Familien, die in unterschiedlichen Problemlagen die Beratungsstelle aufsuchen. Die Stelle unterstützt Einzelpersonen und Paare bei der Gestaltung ihrer Beziehung, im Umgang mit Konflikten und bei der Bewältigung von Krisen, auch in Trennung und Scheidung. Wobei der Fokus auf junge Familien liegt und gleichzeitig aber auch Paare ohne oder mit erwachsenen Kindern zu uns kommen. Das Angebot ist freiwillig, kostenfrei und unterliegt der Schweigepflicht.
Wie schön, dass Menschen mit Hilfebedarf kostenfrei bei Ihnen beraten werden können. Eine Paarbeziehung kann sehr angenehm sein, sich gegenseitig unterstützen, füreinander da sein, gemeinsam schwere Zeiten zu durchleben, kann in der Corona-Pandemie sowie generell wundervoll sein. Vielleicht sogar eine Beziehung noch einmal festigen. Was aber, wenn man feststellt, die Kommunikation in der Beziehung gerät gerade an ihre Belastungsgrenzen. Was, wenn man feststellt, hier läuft was aus dem Ruder?
Ja, es ist genau wie Sie sagen. In der Pandemie erscheinen die Beziehungen wie in einem Brennglas. Die Konturen werden deutlicher. Das heißt, sowohl die Ressourcen eines Paares als auch die Differenzen treten deutlicher zutage. Das trifft auch auf Familien zu. Manche unserer Klienten genießen die Zeit, die sie jetzt mehr miteinander verbringen können. Andere erleben es als Belastung, bekommen einen Lagerkoller, wie mal ein Klient so treffend ausgedrückt hat. Die erzwungene Nähe macht zu schaffen. Es fehlt das Korrektiv des sozialen Umfelds, die Ausweichmöglichkeiten und die Möglichkeiten, in Distanz zu gehen, und zwar ganz konkret. Die Situation in der Pandemie ist insgesamt eine Herausforderung natürlich. Die Konzentration aufeinander führt bei manchen Paaren zur Eskalation der Dynamik. Das heißt, Konflikte, bei denen es vorher möglich war, auszuweichen, werden manifest oder zumindest deutlicher. Das Gute im Schlechten ist, dass darin auch die Chance liegt, sich mit den Konflikten und ihrer Dynamik auseinanderzusetzen und jederzeit die Entscheidung treffen kann, etwas verändern zu wollen und sich auch dabei Unterstützung zu suchen.
Wenn also die Paarbeziehung zu einer Belastung wird, wird doch vermutlich eine andere Kommunikation zur Verbesserung vonnöten sein. Was sollte dabei beachtet werden?
Die Formulierung der Frage impliziert schon den Gedanken, dass eine gelingende Kommunikation dazu beitragen kann, in ein konstruktives Miteinander zu treten. Und so ist das auch. Das Thema Kommunikation ist ein ganz zentrales Thema in der Paarberatung. Kommunikation ist mehr noch als beispielsweise gemeinsame Interessen und sozialer Hintergrund die Basis für eine gelingende Paarbeziehung. Viele Paare, die die Beratung aufsuchen, nennen auch mangelnde Kommunikation untereinander als ganz wichtigen Anmeldegrund. Und dazu gibt es eine Menge Fachliteratur und Konzepte, da gibt es ganz viel zu sagen. Um es aber mal konkret und handfest zu machen, greife ich mal einige Anregungen auf, die der Sprechende und der Zuhörende beachten kann. Eine entscheidende Gesprächshilfe dabei ist zum Beispiel für den Sprechenden, von sich zu sprechen. Also die Sätze mit Ich beginnen zu lassen. Ich fühle, ich denke, ich frage mich, ich wünsche mir. Dadurch werden die Aussagen persönlicher. Denn Sätze, die mit Du beginnen, beinhalten oft Anklagen und Vorwürfe, die wiederum vom jeweils anderen gerne mal mit Gegenvorwürfen und Rechtfertigungen beantwortet werden. Aus Angriff und Verteidigung entsteht dann schnell ein Teufelskreis, der dann der eigentliche Feind ist und Probleme schafft.
Sie meinen so K.O.-Sätze, die jede Kommunikation zunichte machen?
Ja, sogenannte Killersätze. Ne? Die sollte man tunlichst vermeiden. Ne? Du bist wie deine Mutter. Ne? Auch auf Verallgemeinerungen verzichten. Nie räumst du auf, immer lässt du mich allein. Und ganz wichtig, beim Thema bleiben, im Hier und Jetzt bleiben. Eine konkrete Situation ansprechen und auf Generalabrechnung zu verzichten. Ganz bedeutsam beim Miteinanderreden ist allerdings das Zuhören. Und zwar wirklich zuhören, nicht schon im Kopf Gegenargumente oder Entgegnung sammeln. Zuhören im Sinne von, ich interessiere mich für das, was der andere mir sagen möchte. Und was da oft passiert ist, ich nehme das Gehörte, bewerte es, bilde Hypothesen und dann ist die spannende Frage, wie ich mit diesen Hypothesen umgehe. Vergewissere ich mich bei dem anderen, ob sie stimmen oder nehme ich sie für wahr und handle danach? Und das trainieren wir auch oft mit den Paaren in der Beratung. Wichtig für eine gelingende Kommunikation ist aber auch, sich einen geeigneten Gesprächsrahmen zu suchen.
Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das Sprechen zu Hause auch wirklich schwierig ist und auch einen Platz dafür zu finden nicht so einfach ist.
Ja, vor allen Dingen in der angespannten Situation, ne? Und da hilft es ganz gut, sich einen neutralen Boden zu suchen, also den Ort wechseln. In Zeiten der Pandemie etwas schwierig. Wenn man, ne, je nach Wohnverhältnis, aber da kann man auch spazieren gehen. Auf jeden Fall sich auch räumlich ganz konkret mal aus der Situation bringen. Wenn Paare dazu neigen, heftig miteinander zu streiten, ist es auch ein ganz probates Mittel, sich auf einen Ort, ein Zimmer in der Wohnung zu beschränken, wo miteinander gestritten werden darf. Und dabei auf jeden Fall natürlich Schutzräume wie zum Beispiel das Schlafzimmer aussparen und natürlich niemals vor den Kindern. Das Paar kann sich auch so zu einem Gespräch verabreden und es damit sozusagen aus der Alltagsroutine herausnehmen. So richtig als Termin, den man sich setzt. Im Sinne von, ich bin da noch mit was beschäftigt, was ich so gerne mit dir besprechen möchte. Wann wäre ein guter Moment für dich, das mit mir zu tun? Oftmals fühlt sich ja auch der ein oder andere überfordert.
Ja, das sind ja gerne so Situationen, wenn man vollgepackt mit Einkaufstüten nach Hause kommt oder gerade von der Arbeit kommt oder gerade mit dem Hund draußen war und eigentlich gar nicht auf sowas eingestellt ist.
Ja, an der Stelle dem anderen zugestehen, ne, zu sagen, komm erstmal rein, komm erstmal an und wann ist die Zeit, dass du mir zuhören kannst? Ein wichtiger Punkt ist auch, das Gespräch stets zu begrenzen, also niemals länger als 90 Minuten.
Das reicht ja dann auch. 90 Minuten ist ja schon eine Ansage. Ja,
das ist schon eine Herausforderung. Also 90 Minuten sind schon viel und möglichst Störfaktoren vermeiden. Vielleicht auf das Handy verzichten zum Beispiel. Und natürlich ist es auch möglich, mit uns in der Beratungsstelle diese Gespräche zu führen. Dafür sind wir ja da.
Das sind ja jetzt schon eine ganze Reihe an hervorragenden Tipps. Gespräche brauchen also Zeit, Raum und Regeln. Was? Ist aber, wenn so ein Partner gar keine Schwierigkeiten sieht, nach dem Motto, ich weiß gar nicht, was du meinst, du übertreibst, du bist so empfindlich, inwieweit spielt denn das subjektive Erleben einer Person eine Rolle? Also auch diese Unterschiedlichkeit, die in einer Beziehung ja durchaus herrschen kann.
Ja, das subjektive Erleben spielt bei allem eine Rolle, nicht nur in Paarbeziehungen. Das Ich ist ja der Ort, von dem aus wir in die Welt schauen, der Ausgangspunkt unserer Perspektive. Das heißt, das subjektive Erleben oder das Subjekt ist der Mittelpunkt der Welt, um es mal etwas philosophisch auszudrücken. Die Konstruktivisten, die die systemische Therapie entwickelt haben, sagen ja im Prinzip, das Ich konstruiert die Realität. Das heißt, die Realität ist abhängig von der Perspektive. Einfaches Beispiel, ein Stuhl sieht von links ganz anders aus als von oben. In der Paarbeziehung, wie in jeder anderen Beziehung, haben wir es also mit unterschiedlichen Perspektiven zu tun und damit, konstruktivistisch gesehen, mit mehreren unterschiedlichen Realitäten. Insofern spielt die Subjektivität eine ganz elementare Rolle in der partnerschaftlichen Beziehung.
Das Stuhlbeispiel gefällt mir ja besonders gut. Das ist so herrlich anschaulich und eindringlich. Ist es eigentlich noch möglich, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen, die immer wieder Konflikte in einer Partnerschaft erzeugen, sagen wir mal seit 20, 30 oder 40 Jahren immer wieder aufs Tablett kommen und regelmäßig für Beziehungsstress sorgen? Lässt sich der Blickwinkel, den man, wenn wir bei dem Stuhlbeispiel bleiben wollen, auch nach Jahren oder Jahrzehnten ändern? Oder gibt es auch ein zu spät?
Also die Möglichkeit, sich miteinander auseinanderzusetzen, ist grundsätzlich ja so lange gegeben, wie das Paar das auch möchte und Engagement zeigt. Und ich würde mal forsch vermuten, wenn ein Paar sich die Mühe macht, sich über einen so langen Zeitraum wiederkehrend über gleiche Themen im Streit, was ja eine versuchte Lösung ist, auseinanderzusetzen, sind sie einander scheinbar noch sehr wichtig. Eher wenn sie aufhören, miteinander um Klärung oder Lösung zu ringen, kann es schon sein, dass sich das Paar emotional entbunden hat. Und an der Stelle ist die Auseinandersetzung dann nicht mehr wichtig.
Eine Dauerauseinandersetzung ist also auch ein dauerhaftes im Gespräch bleiben und so gesehen durchaus ein positives Miteinander.
Ja, so ist der Streit einmal anders betrachtet.
Wenn man jetzt aber mal Luft zum Durchatmen braucht, einfach mal Abstand zum anderen, vielleicht auch um seine eigenen Gedanken mal zu sortieren, welche Auszeiten können sich Paare trotz starker räumlicher Nähe nehmen, um Klima auch mal zu verbessern?
Also zunächst einmal ein ausgewogenes Maß von Nähe und Distanz ist ein sehr zentrales Thema. Und dazu kann es innerhalb der Partnerschaft erstmal zu ganz unterschiedlichen Bedürfnislagen kommen. Ja, und das passgenau zu gestalten, kann schon eine große Herausforderung sein. Studien belegen im Übrigen, dass viele Konflikte in der Partnerschaft auf ein unterschiedliches Nähe-Distanz-Erleben zurückzuführen sind. Da bringt jeder eigene Wertvorstellung mit in die Beziehung ein. Der eine sagt und hat die Vorstellung, als Paar alles miteinander teilen und zusammen tun zu wollen. Der andere wiederum genießt es, Zeit mit sich allein oder mit anderen zu verbringen. Das erfordert den Dialog miteinander, um Konflikte zu vermeiden.
Ah, da macht aber daraus die Pandemie ja gerade ein richtiges Dilemma.
Ja, die Pandemie stellt die Paare vor eine besondere Herausforderung, die Nähe und Distanz bekömmlich zu gestalten. Umso wichtiger ist es in dieser Zeit, dass das Paar miteinander immer wieder neu auslotet, welchen Bedarf der Einzelne hat. Von Bedeutung dabei ist, dass der Wunsch nach Rückzug oder Alleinsein nicht als Absage an die Beziehung gewertet wird oder gegen sich gerichtet gedeutet wird, sondern als vorübergehend eingeordnet in dieser herausfordernden Zeit. Und wenn es da zu Unsicherheiten kommt, kann ich mich ja jederzeit auch bei dem anderen vergewissern, wie es gemeint ist. Ja, gerne unter Verwendung der Gesprächshilfen. Wichtig in dieser Zeit ist einfach, sich füreinander zu sensibilisieren. Wie geht es mir, wie geht es dem anderen und sich trauen, darüber ins Gespräch zu kommen. Auszeiten also könnten zum Beispiel sein, aber da erzähle ich nichts Neues, wir sind ja schon erprobt in der Pandemie, alleine Sport machen, spazieren gehen mit Freundinnen, Freund und vielleicht rausgehen mal mit dem Gefühl, ich mache einen kleinen Kurzurlaub. Sich gedanklich an einen sicheren Wohlfühlort auch zu beamen und nachzuspüren und zu genießen, ist auch ein ganz probates Mittel. Aber auch Auszeiten zu zweit, kleine Rendezvous in der Wohnung, sich in den Homeoffice-Pausen zum Stehkaffee verabreden oder den anderen in der Wohnung besuchen gehen, so klein die Wohnung auch sein möge, den anderen mit einer netten Geste überraschen. Ja, und für den Feierabend sich auf das besinnen, was dem Paar miteinander schon immer Freude gemacht hat. Vieles lässt sich trotz Shutdowns doch auch in häuslicher Atmosphäre richtig inszenieren. Und da die Paare für sich selbst eigentlich gute Ideen haben und wissen, was für sie gut ist, würde ich an der Stelle in der Beratung das an das Paar auch weitergeben.
Also es geht auch darum, gemeinsame Zeit nicht nur quantitativ, sondern auch wieder qualitativ zu verbringen. Haben Sie dazu noch mehr Tipps?
Ja, also quantitative Zeit miteinander hat ja zunächst auch viel Qualität. Und zwar vor allem dann, wenn ich mich mit dem anderen verbunden fühle, ihn als ansprechbar und erreichbar für mich erlebe, als sicheren Hafen. Sie kennen das von Kindern. Sind sie sicher gebunden, explorieren sie und gehen auf Entdeckungsreise. Und nichts anderes ist es in der Partnerschaft auch. Und selbstverständlich ist qualitativ erlebte Zeit miteinander von großer Bedeutung für die Partnerschaft. Gemeinsame Aktivitäten und der Austausch darüber verbindet. Wichtig dabei ist, denke ich, das bewusste Verabreden, das Einplanen. Das strukturiert den Tag, der jetzt während der Pandemie durch Aktivitäten wie miteinander ausgehen, ins Kino gehen, essen gehen, Konzerte besuchen, an Struktur eingebüßt hat. Also ein Bewusstsein für Gemeinsames entwickeln. Ja, aber da fällt mir noch ein, man kann natürlich auch mal mit Lehrerzeit experimentieren, mit Langeweile. Langeweile, also Zeit, wo man zu nichts Lust hat, keine Impulse, keine Inspiration, Zeit, die man irgendwie totschlägt. Das mal aushalten, die Leere, bewusst sich sagen, also das ist jetzt eine leere Zeit. Langeweile, Muße ist ja die Grundlage für Kreativität.
Das ist ja mal ein toller Hinweis. Also Langeweile könnte auch genutzt werden und macht vielleicht auch erfinderisch. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Erfahrungen gemacht haben, wie Sie mit Langeweile umgegangen sind, melden Sie sich gerne bei uns. Schreiben Sie uns eine Mail ans Zentrum 60+-Bezirk 8@caritas-e.de oder rufen Sie uns einfach an unter der 0201 63 25 69 927. Was ist, um wieder in das Gespräch zu kommen, wenn alle Versuche der Kommunikationsverbesserung aber gar nicht fruchten? Was ist, wenn die Kommunikation zunehmend wirklich unangenehm wird? Wenn beispielsweise sich ein Partner ignoriert fühlt oder wenn Tränen fließen oder es auch einfach an Lautstärke zunimmt?
Ja, das, was Sie meinen, ist vielleicht, wenn die Interaktion des Paares immer destruktiver wird und das Paar sich in einer Endlosschleife zu bewegen scheint, indem sich entweder beide beschuldigen, beide zurückziehen oder, und das ist ganz häufig der Fall, der eine zum Rückzug neigt, während der andere in die Anklage geht. Aus bindungsorientierter Sicht, in der die Liebesbeziehung als Bindungsbeziehung verstanden wird, und sozusagen Paarprobleme als Unterbrechung der Bindungsbeziehung gedeutet werden, lassen sich Rückzug und Anklage als, wenn auch destruktiver Versuch deuten, Nähe zum anderen wiederherzustellen. Anders ausgedrückt, wie auch das Kind Bindungsverhalten zeigt, machen auch Paare durch Verhaltensweisen des Protestes auf die erlebte Abgeschnittenheit zum Partner aufmerksam. Und die drücken sie unterschiedlich aus. Der eine reagiert mit Wut, wird laut, der andere geht resigniert in den Rückzug. So entstehen häufig negative Interaktionszyklen, die beide als große Not erleben. Und im Kern wollen oft beide das Gleiche, nämlich sich selbst und die Beziehung schützen. Die hinter dem Verhalten liegenden gekränkten Bedürfnisse bleiben dabei oft voreinander verborgen. Zum Beispiel sich alleingelassen fühlen, nicht gewollt, unwichtig oder sich abgelehnt fühlen, unzulänglich, hilflos, taub, um einige Beispiele zu nennen. Und gelingt es da, den negativen Zyklus zu entschlüsseln, ebnet sich der Weg zur Deeskalation, der dann einen Veränderungsprozess möglich macht. Dabei ist ein ganz wichtiger Punkt erreicht, wenn es dem Paar gelingt, den Zyklus als Feind zu identifizieren und nicht die jeweilige Partnerin. Meistens fühlen wir uns ja von dem anderen so geärgert.
Ja, aber das klingt auch kompliziert. Wie kommt man denn da jetzt wieder raus?
Ja, so kompliziert ist das gar nicht. Ich erlebe das in der Beratung so, dass die Paare sich unglaublich wertgeschätzt fühlen, wenn wir uns die Mühe machen, ihre Interaktion mal genau zu beleuchten und Schritt für Schritt vorgehen. Und da wird auch oft viel gelacht, ne? Also auf welche Ideen man so kommt, wenn man seinen Protest auch ausdrückt. Also insofern ist es gar nicht ganz so schwer und es passiert ganz viel und der Stein plumpst, wenn einmal verstanden ist, worum es geht, nämlich um gekränkte Bedürfnisse, die leider so ausgedrückt werden, ja, dass es für den anderen eben destruktiv erscheint.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das schon auch einige Zeit dauert, bis man so einen Zyklus tatsächlich richtig identifiziert hat. Kann man was noch davor schieben? Kann man eine Vorstufe leben, erreichen, finden?
Ja, die Vorstufe, ich würde mal sagen, bestenfalls hat das Paar für sich akzeptiert, aha, wir eskalieren. Und in dem Moment geht halt nichts mehr. Also wenn der Zyklus einmal so richtig Fahrt aufnimmt, ist es eben schwer, da wieder rauszukommen. Insofern ist es ganz hilfreich, sich im Vorfeld etwas zu überlegen, wie dieser Zyklus durchbrochen werden kann. Und das kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Erstmal oftmals schon die Haltung, aha, wir sind wieder in unserem Zyklus, also können wir aufhören. Oder auch rote Karte zeigen, Stoppsignal, ein Geheimwort, ne? Weinbergschnecken. Also die Klienten sind da in der Regel sehr erfinderisch und kreativ und das ist auch immer ein bisschen amüsant.
Also Weinbergschnecke finde ich auch wirklich amüsant. Ich glaube, mein Wort wäre Quantenphysik oder so. Also man sollte ja schon etwas aussuchen, was man möglichst wenig im täglichen Bedarf
unbedingt.
Oder im täglichen Umgang benutzt miteinander. Mhm. Wenn jetzt aber doch nochmal so eine Auseinandersetzung so richtig eskaliert, und ich meine jetzt auch wirklich so richtig, in dem Zusammenhang, wann spricht man eigentlich von Partnerschaftsgewalt?
Mhm. Das Ministerium sagt dazu, Partnerschaftsgewalt zeigt sich, wie auch die häusliche Gewalt, in verschiedenen Facetten. In körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, psychische Gewalt und auch wirtschaftliche Gewalt. Gewalt wird in Partnerschaften häufig durch den dominanten Partner ausgeübt und dabei geht es um Macht und Kontrolle. Und dabei ist das Ziel, den Partner zu erniedrigen und ein Gefühl der Schwäche hervorzurufen.
Bedeutet körperliche Gewalt jetzt auch schon gleichzeitig zusammengeschlagen zu werden? Was muss ich mir darunter vorstellen? Was zählt zur körperlichen Gewalt?
Ja, zur körperlichen Gewalt steht Stoßen, Schütteln, aber auch Schubsen ist körperliche Gewalt. Verletzungen mit Gegenständen oder Waffen erklären sich von selbst.
Also das bedeutet aber, dass es schon viel früher ansetzt, ne? Dass es nicht dieses Beispiel von zusammengeschlagen werden muss, sondern überhaupt also schon geschüttelt zu werden oder festgehalten werden am Handgelenk, wenn dem anderen was nicht passt. Das zählt dann auch mitunter schon zur körperlichen Gewalt?
Nicht nur mitunter, das ist körperliche Gewalt.
Okay. Was zählt denn in diese Kategorie psychische Gewalt?
Ja, zu der psychischen Gewalt zählen alle Handlungen gegen die psychische Stabilität eines Menschen. Und das verdeckt oder aktiv. Ja, verdeckt in Form von Schweigen, soziale Isolation und Kontrolle, Abwertung, emotionale Manipulation, Demütigung, Drohung, Einschüchterung. All das zählt zu psychischer Gewalt. Und das beginnt ja auch oft ganz schleichend. Ne? Während körperliche Gewalt für das Opfer eher eindeutig ist, dauert es manchmal lange, selbst von sich zu begreifen, Opfer psychischer Gewalt zu sein. Und da kommt auch erschwerend hinzu, dass Gewalt oft im Verborgenen stattfindet und die Täterinnen sich im Außen als liebende Partnerinnen zeigen.
Dazu gehören dann auch so Sätze, die man immer wieder serviert bekommt, nach dem Motto, du bist nicht schön genug, du bist nicht intelligent genug, du bist nicht, was weiß ich. Also auch solche Sätze würden schon, wenn man sie permanent und immer wieder aufgetischt bekommt, auch schon in Richtung psychische Gewalt gehen.
Ja, unbedingt. All das zählt definitiv zur psychischen Gewalt. Das Schwierige ist, dass Menschen, die psychische Gewalt erfahren, so verunsichert werden. Das Selbstgefühl sinkt, die Selbstwirksamkeit erfährt so eine Erschütterung, ne, Selbstzweifel in Bezug auf die eigene Wahrnehmungsfähigkeit. All das passiert mit diesen Menschen und bewirken, dass der Partner oder die Partnerin die Schuld bei sich selbst suchen und ja, so lange dann auch verhaften. Ja?
Bei sexueller Gewalt denkt man ja sofort an Vergewaltigung.
Ja, bei Vergewaltigung ist es eindeutig, das ist sexuelle Gewalt. Aber zur sexuellen Gewalt zählen alle Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Sexuelle Gewalt durch den Partner oder die Partnerin, dazu zählen ungewollt ständig angefasst zu werden, grenzverletzende Blicke zu bekommen, ja, bis hin zu sexueller Nötigung und auch eben Vergewaltigung.
Was versteht man denn unter wirtschaftlicher Gewalt?
Ja, wirtschaftliche Gewalt, darunter zählen alle Handlungen gegen die wirtschaftliche, finanzielle Selbstständigkeit bzw. der Unabhängigkeit. Also kein Zugang zu gemeinsamen Konten, Verbot von Arbeit. Und da belegen Studien, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit zu den größten Hürden beim Verlassen einer gewaltbasierten Beziehung zählt. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Also da wird gerade viel geforscht.
Das kann ich mir aber gut vorstellen. wirtschaftliche Basis ist ja auch von enormer Bedeutung.
Ja, es ist existenziell. Wichtig in dieser Thematik, finde ich, ja, also von großer Bedeutung ist es wirklich, Warnsignale frühzeitig zu erkennen. Für sich selbst als Betreffende und insbesondere natürlich für uns in der Beratung ist es ganz wichtig, uns zu sensibilisieren für dieses Thema.
Was sind denn Warnsignale?
Ja, was können Warnsignale sein? Also zum Beispiel fällt mir dazu ein, wenn jemand an Gewicht verliert, wenn jemand sich plötzlich isoliert, schweigsamer ist als sonst. Also all das kann zum Beispiel ein Warnsignal sein, ne, was darauf hindeutet.
Also durchaus auch Dinge, die das Umfeld wahrnehmen kann.
Unbedingt, ja. Und ich denke, da können wir uns alle nicht genug schulen, da
ein Auge aufeinander zu haben.
Unbedingt.
Gibt es eigentlich Lebenssituationen, die Gewalt befördern?
Ja, das gibt es. Und zu häuslicher Gewalt kommt es oft im Zusammenhang mit Veränderungen, also Lebensübergängen. Geburt eines Kindes, Arbeitslosigkeit, eine Trennung, belastende Umstände wie Schulden oder Suchterkrankungen, aber auch Ängste und Unsicherheiten durch die aktuelle Corona-Pandemie können Stress und damit verbundene Aggressionen auslösen.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat vor kurzem die Kriminalstatistik über Partnerschaftsgewalt für das Jahr 2019 veröffentlicht. Diese Zahlen sind wirklich erschreckend. 394 Personen wurden durch den eigenen Partner oder die Partnerinnen 2019 getötet. Über 140.000 Menschen sind insgesamt Opfer von Gewalttaten in der Partnerschaft geworden. Und von diesen Opfern waren 5.700 älter als 60 Jahre. Bei über 780 Opfern handelt es sich um Menschen mit Behinderungen, Gebrechlichkeiten, Alte, Kranke und Verletzte. Das bedeutet also nochmal, es kann ja wirklich jeden treffen. Jeder kann Opfer von Gewalt werden. Diese Zahlen geben Auskunft über Taten, die zur Anzeige gebracht wurden. Da reden wir ja noch nicht von einer Dunkelziffer, die möglicherweise durchaus höher liegt. Aus der Statistik geht auch hervor, dass 81% der Opfer von Partnerschaftsgewalt weiblich sind und 19% männlich. Partnerschaftsgewalt geht übrigens durch alle Schichten und durch alle Altersklassen. Was können denn Menschen tun, die Unterstützung benötigen? An wen können die sich denn wenden?
Ja, es gibt zwei fachspezifische Beratungsstellen für Gewalt an Frauen in Essen. Das ist einmal die Distel und Frauen helfen Frauen. Dort erfahren die Frauen ganz kompetente Unterstützung. Dann besteht die Möglichkeit, bei Gewalt ins Frauenhaus zu gehen. Und es gibt ein Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Aber auch für die Männer gibt es eine Männerberatungsstelle als Anlaufpunkt. Das wird in der letzten Zeit auch gelangt das mehr in den Fokus. Allerdings ist die nächste Beratungsstelle für Männer in Düsseldorf, die lautet Echte Männer reden vom SKM-Bundesverband. Und seit Frühjahr des letzten Jahres ist auch das Männertelefon geschaltet. Das ist vom Bundesministerium ins Leben gerufen worden.
Verzeichnen Sie eigentlich seit der Corona-Pandemie erhöhte Anfragen in Ihrer Beratungsstelle?
Nun, wir haben durchweg hohe Anmeldezahlen. Was auch daran liegt, dass wir im Essener Stadtgebiet nur zwei Beratungsstellen haben, die Beratung kostenfrei anbieten. In der Zeit des ersten Shutdowns gab es zunächst weniger Anfragen. Nach dem Shutdown hatten wir wieder eine ganz hohe Anmeldezahl zu verzeichnen. Und zurzeit läuft es eigentlich stetig durch und die Anmeldezahl ist gleichbleibend. Wir vermuten aber schon, dass auch nach diesem Shutdown die Zahlen nochmal wieder in die Höhe schnellen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf unserer Website finden Sie eine Liste von Hilfsangeboten unter www.caritas-ed/zentrum60plus-bezirk8. Bitte nehmen Sie Hilfsangebote an, wenn Sie die Kommunikation in Ihrer Partnerschaft verbessern möchten oder Sie von Gewalt in der Partnerschaft bedroht sind. Sorgen Sie für sich. Jeder Mensch sollte sich zu Hause und in seiner Partnerschaft sicher und geborgen fühlen. Selbstverständlich können Sie sich auch bei uns melden unter der Telefonnummer 0201 63 25 69 927. Vermitteln wir Ihnen gerne weitere Hilfen und Ansprechpartner. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Detlef Schröder von der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der CSE für ihre fachlich versierten Antworten. Für die technische Unterstützung bedanken wir uns ganz herzlich bei Martin Kehls und bei der Pressestelle der CSE. In unserem nächsten Podcast befassen wir uns mit dem Thema Shoppen, Trinken, Spielen, Essen, noch Genuss oder schon Sucht. Auf unserer Website finden Sie dazu Hinweise. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und hoffen, dass unser heutiger Podcast Ihnen gute Informationen und Denkanstöße gegeben hat. Bitte nehmen Sie Hilfe an. Bleiben Sie gesund und geben Sie auf sich Acht. Danke fürs Zuhören.